Ich habe es Wien nicht leicht gemacht, zu meiner Lieblingsstadt zu werden. Im Herbst 1972, 3 Monate nach der Matura, packte ich in Salzburg meinen Rucksack, ging zum Bahnhof und fuhr in die Hauptstadt. Ich hatte die Absicht, entweder Medizin zu studieren oder Theaterwissenschaft oder irgendetwas anderes. Dass mich immer zu viel interessierte, war schon damals zugleich meine Begabung und meine Schwäche. Ich war der jüngste von 4 Söhnen eines 1945 in Österreich gestrandeten Ehepaars, bei dem das Ungeschick in praktischen Fragen und eine gewisse Weltfremdheit in hohem Ansehen standen. Und so kam ich in Wien an und wusste, sorglos, wie ich es angegangen war, auf einmal nicht weiter. Wahrscheinlich wunderte ich mich, dass mich niemand am Westbahnhof erwartete, um mir die Stadt zu zeigen und mich aufzuklären, wo ich mich über die Studien, die ich in Erwägung gezogen hatte, informieren und gegebenenfalls für sie einschreiben könnte. Die dafür vorgesehenen Wörter Immatrikulation und Inskription waren mir mitgegeben worden. Aber ich hielt den Vorgang für eine Art bürokratische Schikane, der ich mich erst im letzten Moment aussetzen wollte. Mobiltelefone gab es damals keine. Auch hatte ich weder Verwandte noch Freunde in Wien, an die ich mich hätte wenden können. Also zog ich vom Bahnhof Richtung Stadt, las die Straßenbezeichnungen, dachte mir, Maria-Hilfer-Straße, die ist berühmt, da bin ich auf dem richtigen Weg. Irgendwann stand ich vor einer Jugendherberge, in der ich unterkam und von der aus ich 3 Tage planlos und zunehmend ratlos durch die Gegend streunte. Die Stadt schien mir nicht schön, sondern abweisend zu sein. Die Häuserzeilen kamen mir grau und schäbig vor und die Prachtbauten muteten wie Trutzburgen an, errichtet, um mich persönlich einzuschüchtern. Ich glaube nicht, dass ich, um Beistand zu erflehen, den Blick nach oben richtete auf das andere Archiv der Stadt mit seinen Skulpturen und Statuetten, Göttinnen und Engeln, die von den Dächern auf die Sterblichen hinunter oder über sie hinwegschauten. Am Heldenplatz ging ich jedenfalls zwischen den beiden Reitern, von denen ich ermittelte, dass es sich um den Erzherzog Karl und den Prinzen Eugen handelte, hin und her. Und mir kam vor, die Pferde der beiden siegreichen Feldherren wären gleichsam im Sprung erstarrt, gerade bevor sie aufeinander lossprengen hätten können. Ich war enttäuscht, dass Wien mich so gar nicht bemerken zu wollen schien, fuhr nach Hause und begann, wenig originell, in Salzburg Germanistik und Geschichte zu studieren. 14 Jahre später veröffentlichte ich mein erstes Buch. Eine leidenschaftliche Hommage an den bittersten Dichter von Wien, den Expressiven seiner Verzweiflung mit höhnischen Versen trotzenden Albert Ehrenstein. In einem seiner Essays, die ich für mein Buch »Wann endet die Nacht« ausgegraben hatte, hielt er all die Reiterdenkmäler der Mächtigen und Gewaltigen vor Augen, sarkastisch fest, dass ihre ideelle Substanz nicht aus den Helden und ihren Mythen, auch nicht aus den Pferden, sondern den Sockeln bestünde, auf die man alle 2 Wochen andere Reiter platzieren und so eine Art von wandernder Denkmalkultur begründen könnte. Obwohl ich schon damals überzeugt war, dass die wahre Geschichte einer Stadt in ihrer Literatur geschrieben steht, war es mir dennoch auf Dauer nicht genug, Wien immer nur in Büchern und Bibliotheken zu erkunden. Denn in und mit der Literatur dieser Stadt war die Sehnsucht nach ihr selbst in mir erwacht. Da traf es sich gut, dass meine Freundin ihre eigene Wiener Sehnsucht hegte und mich aus meiner lesenden Existenz in der kuriosen Kellerabsteige eines verfallenden Schlösschens am Stadtrand von Salzburg aufscheuchte. Von ihr verführt und geleitet, entdeckte ich das Wien der großen Museen. Die Koordinaten, an denen ich mich orientierte, waren zwischen kunsthistorischem und naturhistorischem Museum, Sezession, Belvedere, Albertina, Zwanzigerhaus und Technischem Museum gezogen und mit ihnen gewann ich eine erste Sicherheit, wenn ich mich durch eine Stadt bewegte, deren Struktur sich mir noch keineswegs erschlossen hatte. Freilich kamen wir nach Wien, standen wir bald auf dem Platz zwischen dem Natur- und dem Kunsthistorischen Museum, wo die Kaiserin Maria Theresia so gravitätisch im Vollbesitz ihrer Macht und ihrer körperlichen Fülle auf einem Denkmal thronte, dass es mir schon fast despektierlich erschien. Oben hingegen, an der Gebäudekante, waren Gestalten zu sehen, die sich über den Platz hinweg miteinander zu unterhalten schienen und von denen man wissen musste, um wen es sich handelte, um die bedeutendsten Wissenschaftler und Denker ihrer Zeit. Bald fügte es sich glücklich, dass wir nicht mehr alleine nach Wien reisen mussten, sondern unsere kleinen Kinder begleiten durften. Auch so lernt man eine Stadt sehen. Nie war mir aufgefallen, dass die Herakles-Skulpturen am Michaelator einen zähnefletschend von Grimm und Hass erfüllten Wüterich zeigten, bis ich mit meinem Sohn an der Hand davor stand und er in den steinernen Grimassen im nackten Muskelwerk jene Gefährten entdeckte, die ihn begleiteten, wohin er auch ging. Die aus hartem Kunststoff gefertigten Ninja Turtles oder der legendäre He-Man, eine aberwitzige Kraftgestalt der globalen Spielzeugindustrie. Und erst meine Tochter, was entdeckte ich nicht alles mit ihr im Prater oder im Park vor der Votivkirche, in dessen Nähe sie, nach 15 herzergreifend schnell vergangenen Jahren, ihre erste Wiener Wohnung bezog. Denn als sie sich nach der Schule und einem afrikanischen Jahr in Wien umschaute, tat sie es, um dort tatsächlich zu studieren und zu bleiben. Unterdessen hatte ich mir reisend manche Region am Rande unseres Kontinents erschlossen und ein paar Bücher veröffentlicht, in denen ich von den randständigen Europäern, den kleinen Nationalitäten und kleinsten Sprachgruppen erzählte und von mir, der ich von zu Hause stets im Zutrauen aufbreche, in der Fremde auch mir selbst zu begegnen. Ich bekam es gar nicht richtig mit, wie rasch ich mit meinen Reisereportagen identifiziert wurde, doch als ich 50. Geburtstag hatte, erschien in einer großen deutschen Zeitung ein Artikel, in dem ich zum europäischen Reisenden schlechthin ausgerufen wurde. Ich erinnere mich, dass ich dieses schlechthin merkwürdig fand. Aber mehr noch, dass es gerade nur ein Jahrzehnt gedauert hatte, bis aus einem, der im Ansehen eines Stubenhockers, eines Buchgelehrten gestanden war, ein reisender Abenteurer geworden sein sollte. Aus mir, der ich den rastlos vor sich selbst davonlaufenden Abenteurer immer für einen besonders langweiligen Menschentyp gehalten habe. Ich hatte viele Städte in den staubigen Provinzen Europas besucht und beschrieben und mich meist in Gegenden aufgehalten, die von jenem Tourismus, der die vermeintlichen Schönheiten Europas im Programm hat, noch nicht erreicht worden waren. Mein anderes Motto, unter das ich meine Reisen und meine Reiseliteratur stelle, lautet ja »Über die Schönheit hässlicher Städte«. Und Gegenden, Regionen, Bezirke, Dörfer. Gleichwohl fand ich es arrogant, ja geradezu peinlich, dass ich mich in manchen dieser Städte besser zurechtfand als in Wien. Daher habe ich mich verspätet, entschlossen, mir Wien auf meine Weise so ausdauernd zu ergehen, bis es zu meiner Lieblingsstadt auf Erden geworden sein würde. Meine Wiener Freundinnen und Freunde kennen sich meist nur in ihrem Viertel und im ersten Bezirk aus. Müssen sie von ihrer Wohnung in einen anderen Teil der Stadt, nutzen sie am liebsten die U-Bahn, die viele Vorteile hat, aber den einen Nachteil, dass man die Strecke, die man hinter sich bringt, nicht sehenden Auges durchquert. was gebaut und abgerissen wird, wie sich das Antlitz der Stadt verändert, älter und jünger zugleich wird, das bleibt dem, der sich unter seiner Stadt fortbewegt, verborgen. Meine Frau und ich sind hingegen fast immer zu Fuß unterwegs, so dass wir unseren ahnungslosen Freunden mit maßvoll dosierter Eitelkeit von ihrer Heimatstadt und unserer Lieblingsstadt Dinge erzählen können, die ihnen völlig unbekannt waren. Aber natürlich kann man nicht alles selbst entdecken und für sich alleine finden. Wer die Fotografien von Christine de Grancy gesehen hat, mit denen sie das steinerne Wien lebendig werden und die Denkmäler und Skulpturen von ihrer Verlassenheit, aber auch von den Menschen, die zu ihren Füßen vorbeigezogen sind, erzählen lässt, der wird zwar nicht ein gänzlich anderes Wien entdecken, aber dem Bild, zu dem er sich die Stadt geformt hat, künftig einprägsame Facetten hinzufügen. Das hat damit zu tun, dass de Grancy sich auf die Dächer der Stadt gewagt hat, sodass wir die Skulpturen in der Höhe erstmals aus der Nähe sehen können. Und es hat damit zu tun, dass sie die Denkmäler unten aus der Perspektive von oben anders sichtbar macht. Das hätte für sich genügend ästhetischen Reiz und, ja, aufklärerischen Wert. Aber es wäre für nichts, würde die Fotografin hoch oben nicht mit den Menschen ganz unten sympathisieren. Wenn Christine de Grancy die Stadt aus der Höhe sieht und zeigt, hat sie keine dekotante Distanz zum Ziel. Leichthin verbindet sich ihr Wien von oben mit dem Wien von unten.